your engines.
Auftakt zum 24-Stunden-Rennen auf dem Nürburgring. Das ist das Thema in dieser neuen Ausgabe vom Ravenol Racing Roundup in einer neuen Episode von Pitcast, dem Podcast eurer Lieblingszeitschrift Pitwalk. Hallo, hier ist Norbert Okenga, dieses Mal live vom Nürburgring von der Nordschleife, wo das 24-Stunden-Rennen auf dem Nürburgring am Fronleichnamsdonnerstag begonnen hat mit dem ersten Qualifying am Nachmittag. Bei regnerischen Bedingungen sind nur 130 Autos auf die Piste gegangen. Das erste Qualifying in den Nachmittag hinein auf teils nasser, teils trockener Fahrbahn. Die zweite Qualifikation läuft am Abend bei mittlerweile aufgelockerter Bewölkung und auf komplett trockenem Geläuf. In der Gesamtwertung schauen natürlich alle auf den Kampf der GT3, die hier das Thema diktieren. Und an der Spitze war es zunächst einmal der BMW von Team RMG mit Daniel Harper, Max Hesse und Charles Wertz, der in der ersten Qualifying-Session schnellster gewesen ist. Der Schnitzel-Alm-Mercedes von J-Mo Hertling, Kenneth Heyer und Marcel Markiewicz auf Platz 2. Und dann der Mantai-Porsche, der Grello, mit Laurens Fantor, Thomas Preining, Kevin Estre und Ayan-Chan Güven auf der dritten Position. Wer sich allerdings die Zeiten vor allen Dingen aus dem AMG-Mercedes-Lager genau anschaut, der weiß, dass man da noch nicht allzu viel drauf geben sollte, denn das sieht doch sehr danach aus, als hätte man da noch das ein oder andere Sekündchen in der Hinterhand für die abendliche Qualifikation, deren Analyse wir uns dann morgen widmen in einer Zusammenfassung. Wir haben uns aber ja auf die Fahnen geschrieben, nicht nur in die große, in die erste Liga zu gucken, sondern auch mal in die Klassen rein. In der neuen Ausgabe der Zeitschrift Pitwalk haben wir damit bereits begonnen, indem wir uns mit dem Team Ring Racing beschäftigt haben. Eine Mannschaft von Uwe Kleen, direkt hier aus der Nähe des Nürburgrings. Man setzt zwei Toyota Supra in der GT4-Kategorie ein. Eine der vielen Unterklassen, von denen man in der breiten Berichterstattung nicht allzu viel mitbekommt, weil natürlich deren Konzentration auf der ersten Liga liegt. Heißt allerdings nicht, dass in den kleineren Klassen nicht mindestens genauso guter Motorsport geboten werden würde. Und gerade in der GT4, da tobt ein Dreikampf zwischen den BMW M4, zwischen den Aston Martin und eben den Toyota Supra, von denen insgesamt drei am Start stehen. Die favorisierten Teams von BMW stammen beispielsweise aus der Mannschaft von Henry Walkenhorst, der auch in der großen Kategorie in der ersten Liga Aston Martin einsetzt. Und die BMW haben auch im ersten Qualifying in dieser sogenannten SP10-Kategorie das Tempo zunächst einmal diktiert. Oskar Sandberg, Aaron Wenig, Michael Funke und Phil Dörr in der SP10 auf der gesamt 43. Position die schnellsten. Das Auto von Ring Racing, auf das wir uns besonders konzentrieren, das ist der Wagen von Andreas Gülden, Marc Henerici und Tim Sandler. Und dort lag man auf der 5. Position, einen Rang vor dem Schwesterwagen, der fahrerisch nicht ganz so homogen besetzt ist, wie der Wagen von Gülden, Henerici und Sandler. Teamchef Uwe Kleen erklärt zunächst einmal, wie ein GT4-Team solch ein 24-Stunden-Rennen in Angriff nimmt.
Also im ersten Qualifying haben wir uns darauf bemüht, eine Zeit zu setzen. Das haben wir auch hingekriegt mit beiden Autos auf 3 und 4 im Moment. Dann fangen wir jetzt an, die im zweiten Qualifying Lichteinstellung zu machen. In der Nacht natürlich Bremsen ein bisschen einbremsen, den Fahrer ein bisschen Kilometer zu geben. Um dann, wenn bei uns alles gut läuft, wollen wir heute Abend fertig sein, dass wir dann morgen den ganzen Tag haben, um das Auto vorzubereiten für Samstag, Sonntag.
Die Zeit von heute Mittag ist schon die, oder heute Nachmittag ist schon die Zeit, die auch für die Startaufstellung maßgeblich wird, oder geht das heute Abend noch schneller?
Ich glaube, bei uns geht es nicht mehr viel schneller. Wir sind 9.06 gefahren. Es war trocken, war nicht viel Verkehr. Also ich glaube, vielleicht schaffen wir eine 9.02, aber dann ist so langsam der Bart ab bei uns.
Es war trocken. Als ich geschaut habe, hat es dauernd geregnet.
Nee, wir hatten die erste Runde nass, dann sofort auf Slicks gewechselt und dann hatten wir drei Runden wirklich trocken und dann fing es wieder an zu regnen.
Und diese kurze Zeit hat gereicht, um eine saubere Zeit hinzulegen?
Ja, laut den Fahrern, das kennst du ja, die sagen immer, mehr geht nicht, aber ich glaube, es gehen noch 5 Sekunden, aber 9-0, dann so langsam wird es eng bei uns.
Generell mit dem Top-Qualifying hat man als GT4-Fahrer nichts zu tun?
Nein, das ist so weit weg von uns und du hast so viel GT3s hier, da kommen wir nicht hin.
Das Kräfteverhältnis, wie schätzt du das ein, nach dem, was du jetzt gesehen hast?
Also ich glaube, dass die anderen Jungs noch ein bisschen spielen. Ich glaube, dass wir, wenn wir ganz ehrlich zu uns selber sind, so auf Platz 5 bis 8 rumfahren und vorne Aston Martin und BMW einfach vorne wegfahren, weil die Bob ist im Moment eher für die Autos gemacht.
Scheint ja ein zumindest teilweise regnerisches Rennen werden zu können. Gibt es bei euch so eine Crossover-Zeit wie auf einer normalen Rundstrecke oder wie entscheidet ihr, wenn ihr von Slicks auf Regen wechselt oder andersrum?
Also wir gehen immer den sicheren Weg, weil wenn du da so ein bisschen spielst und zu schnell auf den Slick gehst, dann ist das Risiko natürlich groß, was kaputt zu machen. Wenn du länger als 2 Minuten in der Box stehst, hast du das Rennen verloren. Deshalb sagen wir, wir bleiben so lange, wie es irgendwie geht, auf den Regenreifen draußen und auf den Slicks so schnell wie möglich wieder auf Regenreifen, dass du einfach das Auto sicher nach Hause bringst.
Was kann der Regenreifen? Kann man mit dem in die Trockenheit reinfahren? Kann man mit dem Slick ins Nasse reinfahren?
Ja, mit dem Slick ins Nasse geht halt, solange kein stehendes Wasser ist. Das geht schon ganz gut. Mit dem Regenreifen haben wir mit Toyo jetzt einen guten Weg gemacht. Wir waren jetzt letzte Woche in Pferdsfeld, haben den Regenreifen auf dem Trocknen getestet und der hält das lange aus. Also da sind wir gut aufgestellt.
Andreas Gülden ist derjenige Fahrer, der die meisten Runden auf der Nordschleife zurückgelegt hat. Er kennt die Piste wie seine Westentasche, denn er ist im normalen Alltagsleben Chef der Nürburgring Driving Academy, also eine Einrichtung, die auch Touristenfahrten und Trainingsfahrten auf der Nordschleife organisiert. In dieser Eigenschaft wird Andreas Gülden in der nächsten Ausgabe der Zeitschrift Pitwalk die Nordschleife für euch, liebe Leser, genau sezieren und euch aus der Insider-Perspektive die neuralgischen Punkte erklären und euch beibringen, wie man die Nordschleife auch im Privatwagen möglichst spaßig und möglichst schnell umrunden kann. Jetzt allerdings ist Gülden zunächst einmal als Experte für den GT4, für die Supra, gefragt. Man sagt, du seist im ganzen Fahrerfeld derjenige, der am meisten Runden auf der Nordschleife zurücklegen würde momentan, qua deiner Position als Chef von der Nürburgring Academy. Wie musst du mit einem GT4 auf der Nordschleife fahren?
Naja, also grundsätzlich ist ein GT4 immer ein bisschen schwer, das Auto, bauartbedingt. Und dementsprechend ist es wichtig, rund zu fahren und das Auto wirklich auch ein bisschen tragen. Das kommt aber am Ende auch wirklich auf die Bedingungen drauf an. Und wir haben mit Toyo Tires so viele verschiedene Reifenmischungen auch mit am Start, dass die Japaner uns da sicherlich immer einen guten Reifen zur Verfügung stellen. Und Ziel ist es natürlich, sehr früh zu pushen. Aber du willst natürlich auch den ganzen Stint über deine Performance haben. Also, dass der Reifen wirklich 7, 8 Runden hält. Wir haben eine sehr gute Elektronik mit an Bord, also selbst mit der Traktionskontrolle kann man da so ein bisschen gegensteuern, um den Reifen auch wirklich 8 Runden am Leben zu halten.
Rundfahren, rollen lassen, wie einfach ist das, wenn du dauernd überrundet wirst?
Ja, so oft werden wir ja gar nicht überrundet. Wir rollen ja sehr gut mit unserem Toyota Supra GT4. Müssen wir ab und zu mal in den Spiegel schauen, natürlich. Aber grundsätzlich fahren wir auch durch den Verkehr. Und da habe ich natürlich sicherlich auch einen riesen Vorteil, dadurch, dass ich so viel auf der Nordschleife unterwegs bin und so viel im Touristenverkehr unterwegs bin. Also ich weiß, wie sich das anfühlt, wenn man eine Kurve auch mal offline fahren muss. Das ist, glaube ich, ein ganz, ganz großer Vorteil von meiner Performance her. Also umso mehr Autos auf der Bahn sind, umso besser kommt mir das dann zugute.
Aber es sind nur 130 dieses Jahr.
Ja, genau. Also es dürften gerne noch ein paar mehr dazukommen. Hoffen wir auf die nächsten Jahre, aber jetzt freuen wir uns erstmal auf das Event, das 24-Stunden-Rennen hier. Wir waren schon draußen bei den Fans und haben da am Dienstag und am Mittwoch abends eine Tour gehabt. Und die war natürlich grandios. Die Stimmung ist gigantisch da draußen.
Die Strecke ist in Teilen neu asphaltiert und mit neuen Curbs gemacht worden. Was ist alles neu und was ändert sich da von der Fahrerei?
Ja, da will ich natürlich jetzt gar nicht zu viel verraten, aber das ist dann schon mein Erfahrungsvorteil. Ja, wir müssen mit den Curbs aufpassen. Die sind erstmal neu gesetzt worden, nachdem die neue Asphaltdecke drauf kam. Die sind ein bisschen steiler geworden. Das heißt, da ist jetzt wirklich kein Platz für Missverständnisse. Man muss sauber über dem Asphalt überholen und darf da nicht noch irgendwo eine Abkürzung finden. Das ist aber grundsätzlich auch für alle gleich. Und am Ende ist natürlich die, die, die unterschiedlichen Asphaltbeläge, das ist etwas, was man wissen muss. Und ich glaube, auch da liegt so ein bisschen der Erfahrungsvorteil bei unserem Team, dass wir so viele Runden hier fahren. Wir haben ja teilweise 3, 4 verschiedene Asphaltbeläge in einer Kurve. Und wenn man das schon mal weiß, dann hat man schon die halbe Miete.
Die Randsteine, ich glaube im Adenauer Forst, wo man jetzt gar nicht mehr drauf fahren darf. Kann das sein, dass dir das sogar das Auto zerlegt, wenn du da drauf fährst, aus der Not oder aufgrund eines Fehlers?
Ja, es gab ja schon Kollegen aus Social Media, die das schon mal probiert haben. Und da kann ich mich auch nur noch mal bedanken, dass man sich da geopfert hat. Nein, das war mir schon sehr früh klar. Während der Bauphase bei der Streckenbegehung war mir das schon aufgefallen. Da war es aber dann schon zu spät. Wir konnten da nichts mehr rückgängig machen. Wie gesagt, die Rennstrecke wird eigentlich durch 2 weiße Linien begrenzt. Und es sind sowieso nur ganz, ganz, ganz wenige Curbs, die man hier auf der Nordschleife mitnehmen kann. Jetzt haben wir halt einen weniger. Und da oben, ja, das ist der Ausgang der Fuchsröhre. Ich glaube, wenn man den Volley nimmt, so wie wir das all die Jahre davor gemacht haben, dann ist die Karre kurz und klein.
Die unterschiedlichen Fahrbahnbeläge, das ist der neue Asphalt an einem Wochenende, wo es schon geregnet hat und wo es immer wieder regnen soll. Wird das schmierig? Wird das schwieriger zum Fahren?
Also es ist ja jetzt wir sind ja jetzt schon mitten im Jahr. Das heißt, alles das, was so an Ausdünstungen passiert, nachdem der Asphalt neu gelegt wird, das ist alles soweit ausgedünstet. Also das passt soweit, der ist jetzt nicht extra schmierig. Ein bisschen der Nachteil ist, dass diese neuen Asphaltstücke, die wir jetzt seit 3, 4 Jahren hier immer wieder verbauen am Nürburgring, die speichern leider die Feuchtigkeit ein bisschen länger. Das heißt, überall der alte Asphalt, der trocknet einfach schneller ab. Und das muss man dann nur wissen. Aktuell ist es so, dass dieser neue Asphalt im Regen tendenziell mehr Grip bietet. Das wird sich aber auch nur so ein halbes Jahr etwa halten. Und danach sagt meine Erfahrung mir, dass dieser neue Asphalt sogar eher schlechter ist von den Gripverhältnissen bei nassen Bedingungen als wie der alte.
Kannst du auf diesem neuen dann, wenn das besser funktioniert, sogar mit Slicks eher in Regen fahren?
Ja, das muss man nach Situation. Dafür reicht es nicht aus. Dafür sind es ja nur kurze Stücke, die neu asphaltiert worden sind. Der Trick liegt dann eher darin, dass man diese Stellen nutzt, um nochmal extra zu pushen, um vielleicht nochmal die 0,375 Grad mehr im Reifen zu haben und diese höhere Temperatur dann auf den Rest der Runde mitnimmt. Also da liegt dann eher der Trick und da braucht man sicherlich auch die Balls, um das so umzusetzen.
Marc Henarizzi kennt ihr natürlich auch aus vielen Jahren in der Privatfahrer-Weltmeisterschaft für Tourenwagen der einstigen WTCC, die es nicht mehr gibt. Damals war Marc Henarizzi im Team Wiechers Sport stets einer der Spitzenleute in dieser Privatierwertung, hat sogar dort den Weltmeistertitel gewonnen. Dann allerdings hat er sich darauf verlegt, in die Rennorganisation zu gehen. Er war derjenige, der mit dem ADAC Mittelrhein dafür gesorgt hat, dass die SRO GT3-Serien in die Nürburgring gekommen sind. Und er hat auch den Grand Prix mitpromotet, dieses gewaltige LKW-Spektakel. Mittlerweile ist er für die gesamte Truck-Europameisterschaft verantwortlich, hat aber in der Zeit nach seiner aktiven Rennfahrerkarriere auch eine eigene Laufbahn als Veranstalter von Sim Racing auf die Beine gestellt. Jetzt ist er wieder mit dabei im Toyota Supra von Ring Racing. Ich dachte eigentlich, du machst nur noch E-Motorsport und sonst gar nichts mehr.
Ja, dachte ich auch. Dachte ich auch. Nein, aber während der Corona-Zeit hatte ich auch tatsächlich nicht die Ambition, mir unbedingt ein Cockpit zu suchen und zu fahren. War ja eine traurige Zeit hier ohne die Fans. Und dann hat der Andy Gülden mich wieder reaktiviert. Und gesagt, hey, komm, weil wir zusammen Simracing fahren. Ich fahre ja im Team vom Andy. Da sind wir sehr, sehr viel gefahren. Gerade während der Corona-Zeit. 24 Stunden Daytona jetzt schon zum 4. Mal miteinander gefahren. Und Andy sagt dann, hey, du musst jetzt nochmal Real fahren. Und ich sage, ja, du habe ich eigentlich... bin da drüber eigentlich hinweg. Und dann hat er mich so lange überredet. Und dann sind wir die 24 Stunden Dubai gefahren. Und dann habe ich gemerkt, okay, das sind doch die letzten 5% Glück im Leben, die kann dir nichts anderes geben. Und war dann sehr, sehr happy. Und dann hat der Andi mich hier oben reingebracht bei Ring Racing, hat mit dem Uwe Kling gesprochen. Ja, und dann genau vor einem Jahr, 24-Stunden-Rennen 2023, saß ich dann mit auf dem Auto. Ja, und seitdem freue ich mich, wieder Rennfahrer sein zu dürfen und werde mir auch nicht mehr vorholen, irgendwann nochmal aufzuhören. Ich mache das jetzt wie der Harald Groß oder andere. Ich fahre einfach immer weiter. Ich höre einfach nicht mehr auf.
Kann man das vergleichen mit der WTCC-Fahrerei von damals?
Ja gut, damals hatte ich natürlich andere Ambitionen, andere, das ganze Leben war genau darauf ausgerichtet. Jetzt bin ich im Beruf, trage da Verantwortung, organisiere da natürlich immer noch viel Motorsport, habe zwei Kinder und von dem her bin ich froh, dass meine Aktivitäten am Nürburgring stattfinden und der zeitliche Aufwand daher doch äußerst begrenzt ist im Gegensatz zu einer WTCC, wo du mittwochs losfliegst und montags wieder heimkommst. Da hätte ich ehrlich gesagt keine Lust mehr für.
Was kann das Auto hier im 24-Stunden-Rennen?
Ja, wir sind sehr, sehr optimistisch. Wir hatten eine sehr, sehr gute Vorbereitung, haben zweimal gewonnen, einmal Zweiter geworden und einmal ausgefallen, aber das war sehr, sehr gut und von dem her sind unsere Ambitionen ganz klar, ganz nach vorne zu fahren.
Dritter Mann an Bord ist schließlich Tim Sandler. Den Namen habt ihr alle schon mal gehört, wenn ihr euch mit Motorsport beschäftigt. Er gehört nämlich zur Dynastie derjenigen, die eine Firma betreiben für Rennoveralls und Rennfahrerzubehör. Er ist der dritte in der Erbfolge der Generation. Sein Opa hat Sandler gegründet und er führt das Geschäft mittlerweile in dritter Generation gemeinsam mit seinem Vater und seinem Onkel noch weiter. Tim Sandler ist beim Team Motopark von Timo Rumpfkeil verheißungsvoll in eine Monoposto-Karriere gestartet. Jetzt findet er seine neue Heimat auf der Nordschleife. Was macht ein GT4 anders als ein GT3?
Ein GT4 ist natürlich in vielen Bereichen etwas seriennah als ein GT3. Ist natürlich fahrerisch auch natürlich auch was anderes. Ein GT3 hat immer meistens noch ein bisschen mehr Aerodynamik, aber gewisse Bauteile am Fahrzeug sind natürlich seriennah und dadurch ist die ganze Serie natürlich etwas kostengünstiger zu gestalten, in Anführungszeichen.
Vom Fahrerischen her bewegt sich ein GT4 wahrscheinlich mehr, als es ein GT3 tun würde?
Also ich würde jetzt, glaube ich, mal behaupten, dass ein GT4 fahrerisch schwerer zu fahren ist als ein GT3. Der Fahrer muss wesentlich mehr Arbeit aufbringen als im GT3. Also ich bin auch nach einem Stint bin ich echt schon immer kaputt. Und ich glaube, im GT3, wenn ich sehe, wie ruhig das Auto liegt, ist das doch wesentlich entspannter, glaube ich. Ja.
Nach einem Stint kaputt, das heißt, ihr fahrt auch nur einen Turn pro Fahrer?
Nee, Ziel ist tatsächlich zwei Stints. Man bereitet sich natürlich körperlich, physisch so ein bisschen drauf vor. Aber ein Doppelstint zu machen ist schon immer so, man geht an die Grenze dran. Und ist immer ganz gut, wenn man da eine kleine Pause hat.
Bei den Rundenzeitenunterschieden stehen ja relativ früh Überrundungen an, logischerweise. Das heißt, ihr müsst doch viel mehr über die Spiegel fahren.
Ja, Spiegel sind natürlich gerade hier auf der Nordschleife ganz wichtig zwischen GT4 und GT3. Gerade wenn es dunkel wird, ist das immer schwierig zu erkennen, wie weit sind die Abstände. Aber Rückspiegel ist, obwohl wir natürlich auf einem relativ schnellen GT4 schon unterwegs sind, gerade im Verhältnis zum GT3 immer noch ein sehr wichtiges Werkzeug. Und ja, Blick in den Rückspiegel ist immer wichtig, weil die GT3s doch ruckzuck da sind und an Ecken überholen wollen, wo es eigentlich nicht geht. Von daher ist das immer wichtig, dass man das irgendwo im Blick hat, ja.
Von der Strategie her, Reifen, Turns, Tankstops, Tankintervalle?
Ganz ehrlich, da verlasse ich mich ganz und gar auf das Team. Das wird man natürlich immer wieder ein bisschen anpassen müssen. Wir versuchen natürlich unser Maximum an Stint vom Spritverbrauch auszureizen. Aber manchmal ist es natürlich, muss man jetzt gerade jetzt an diesem Wochenende das Wetter im Auge behalten. Es ist natürlich sehr wechselhaft und von daher wird sich das alles so ein bisschen verschieben und auch immer wieder ändern. Letztendlich ist es, sitze ich im Auto, wenn ich zu fahren habe und fahre so lange, wie das Team sagt, ich habe zu fahren. Von daher hat man da als Fahrer eigentlich so im Laufe des Wettbewerbs wenig Einfluss drauf.
Kannst du mit Slicks in die Feuchtigkeit reinfahren und kannst du mit Regenreifen in die Trockenheit reinfahren?
Jein, also mit Slicks im Nassen, ich hatte jetzt gerade im Qualifying schon das Vergnügen, einmal in den Regenschauer reinzufahren. Also das ist wirklich ein Ritt auf hohen Eiern. Das ist relativ schwierig zu fahren und auf der Strecke zu halten. Gerade auf der Nordschleife mit all den Bodenwellen ist das und verschiedenen Bodenbelägen ist das relativ schwierig mit Slicks auf feuchten Bedingungen. Aber ist natürlich, das macht gerade die Nordschleife aus, dass man Streckenabschnitte hat, die relativ trocken sind, wo es einfach zu trocken für einen Regenreifen ist, aber Streckenabschnitte, wo es für einen Slickshop fast wieder zu nass ist. Und da muss man wirklich immer einen Kompromiss finden, mit welchen Reifen man da wirklich rausgeht.
Die Qualifikation am Donnerstagabend geht noch bis 23 Uhr. Das heißt, wir haben am Freitag ausreichend Zeit, uns damit zu beschäftigen, wie es gelaufen ist, sowohl in der ersten Liga als auch bei unseren speziellen Freunden von Ring Racing, von der Mannschaft mit den beiden Toyota Supra GT4. Wir melden uns morgen wieder mit einem weiteren Update und mit der Analyse von Q1 und Q2 kumuliert. Bis dahin tschüss, vielen Dank fürs Zuhören und im Zweifel viel Spaß mit der Lektüre unserer Sondergeschichte im Vorblick auf das 24-Stunden-Rennen auf der Nordschleife. Ihr findet diese ganz besondere Reportage, diesen ganz besonderen Blick hinter den Kulissen in die GT4-Klasse hinein in der aktuellen Ausgabe Heft Nummer 77 von Deutschlands größter Motorsportzeitschrift von Pitwalk. Wenn ihr sie noch nicht habt, dann eilt schnell noch zum Zeitschriftenhändler eures Vertrauens. Es ist ein echtes Must-Read für alle Langstreckenfans, die sich einstimmen möchten auf das Wacken des Motorsports, sprich auf das 24-Stunden-Rennen in der Eifel. Bis morgen, danke fürs Reinhören, auf bald, euer Norbert Okenga.